das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Kirsten Gerhardt.
Willkommen zum Nachtmagazin. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Italiens populistische Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung ist nach 15 Monaten am Ende. Regierungschef Conte reichte heute seinen Rücktritt ein. Somit kam es nicht zu einer Abstimmung über ein Misstrauensvotum gegen ihn, die Salvini hatte herbeiführen wollen. Stattdessen musste Salvini sich heute im Senat von Conte einiges anhören. Von Machtstreben war da die Rede, von Eigeninteresse und von Verantwortungslosigkeit. Salvini war es, der vor 2 Wochen die Koalition hatte platzen lassen. Wie geht es nun weiter in Italien? Das bleibt offen. Nur eines steht fest, das Land ist in einer schweren politischen Krise. Julia Murmeltier.
Für den bisherigen Ministerpräsidenten Conte geht ein langer Tag zu Ende, als er um kurz vor 21 Uhr am Quirinalshügel ankommt. Die Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega ist am Ende und Conte reicht seinen Rücktritt ein. Zuvor hielt er im Senat seine wohl letzte Rede als Ministerpräsident dieser Regierung. Und er ließ es sich nicht nehmen, mit Lega-Chef und Innenminister Salvini abzurechnen, der diese Krise ausgelöst hatte. Ich erlaube mir zu sagen, dass er persönliche und parteipolitische Interessen verfolgt hat. Es ist durchaus legitim, wenn eine Partei die Gunst der Wähler für sich gewinnen will. Aber man darf dabei nicht das Funktionieren eines demokratischen Systems und das Allgemeinwohl aus den Augen verlieren. Das Verhalten Salvinis sei opportunistisch und unverantwortlich. Es habe schwerwiegende Konsequenzen für das Land, auf politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene. Der Lega-Politiker will sich das nicht vorwerfen lassen. Ich würde alles nochmal genauso machen. Alles. Ich bin stolz, ein freier Mann zu sein und habe keine Angst vor dem Urteil der Italiener.
Quindi vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani.
In quest'aula ci sono. Noch während die Debatte im Senat andauert, geht Salvini aus dem Saal. Es gibt Nachrichten zum Rettungsschiff Open Arms, das seit Tagen vor Lampedusa liegt und nicht anlegen darf. Die Staatsanwaltschaft hat gegen Salvinis Willen angeordnet, das Schiff zu beschlagnahmen. Das heißt, alle Migranten dürfen von Bord gehen und das Schiff wird dann festgesetzt. Es läuft Anklage gegen Unbekannt wegen Amtsmissbrauch. Im Visier steht da natürlich auch Innenminister Salvini, da er dem Schiff das Anlegen an einem italienischen Hafen verweigert hatte. Salvinis Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Auch in diesem Fall bereue er nichts. Er habe vollkommen richtig gehandelt. Solange ich lebe, ist es nicht nur mein Recht, sondern meine Pflicht, die Rechte, die Grenzen, die Würde und den Stolz meines Landes zu verteidigen. Zurück im Senat. Ob Salvinis Wunsch nach schnellstmöglichen Neuwahlen in Erfüllung geht, ist noch lange nicht sicher. Möglich wäre auch eine Übergangsregierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten. Ex-Ministerpräsident Renzi hielte das für den richtigen Weg. Nachdem Conte seinen Rücktritt beim Staatspräsidenten eingereicht hat, liegt es nun bei Mattarella zu entscheiden, wie es in dieser Regierungskrise weitergeht. Es dürfte in seinem Interesse sein, schnell eine neue, handlungsfähige Regierung zu haben. Denn Ende August stehen wichtige Entscheidungen auf EU-Ebene an. Und Mitte Oktober muss Italien seinen Haushalt verabschieden.
Und nachgefragt bei Ellen Trapp in Rom. Sollte es zu einer neuen Regierungsmehrheit kommen, wie stabil könnte denn ein solches Bündnis überhaupt sein?
Also wenn wir von einer Übergangsregierung aus der Fünf-Sterne-Bewegung und den sozialdemokratischen PD sprechen, dann ist im Moment nicht so ganz absehbar, wie stabil eine solche Regierung sein könnte. Denn wir dürfen nicht vergessen, bis vor wenigen Tagen waren beide Parteien noch Spinnefeind. Und mir scheint im Moment, dass sie ein Ziel gemeinsam haben, und das ist, einen möglichen Ministerpräsidenten Matteo Salvini zu verhindern. Und alles Weitere wird sich vielleicht in den nächsten Tagen schon zeigen.
Hat sich Lega-Chef Salvini verzockt?
Naja, ein bisschen verzockt hat er sich sicherlich, denn ich gehe davon aus, dass er damit gerechnet hat, dass es einen sehr schnellen, geraden Durchmarsch geht bis zum Misstrauensvotum und dass es eben auch ganz schnelle Neuwahlen geben wird. Er hat wohl nicht damit gerechnet, dass sich Fünf Sterne und die Sozialdemokraten zusammentun. Aber noch einmal, es ist im Moment erstens noch nicht gesagt, dass die beiden tatsächlich zu einer Übergangsregierung zusammenfinden. Und dementsprechend müssen wir immer mal wieder im Blick behalten, dass es auch zu Neuwahlen kommen könnte. Und für den Fall der Neuwahlen liegt Salvini in den Umfragen natürlich immer noch gut bei um die 30%. Das heißt, der Ausgang dieser Wahlen wäre dann damit völlig offen.
Dankeschön nach Rom. Ellen Trapp.
Gerne.
Nur noch gut 2 Monate sind es bis zum geplanten EU-Austritt der Briten. Premier Johnson hat deutlich gemacht, notfalls auch ohne Deal ausscheiden zu wollen. Nun hat er in einem Brief an die EU Nachverhandlungen gefordert. Wieder verlangt er die Streichung des Backstops. Dieser ist eine Art Auffanglösung, die die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland auch nach dem Brexit offen halten soll, da viele bei erneuten Grenzkontrollen ein Wiederaufflammen des nordirischen Bürgerkriegs befürchten. Doch Johnson lehnt diese Lösung ab. Er befürchtet, dass Großbritannien auf diese Weise noch viele Jahre in der Zollunion verbleiben würde und sich weiter an EU-Regeln halten müsste. Mareike Aden.
Brexit-Gegner und Befürworter treffen am Mittag in Westminster aufeinander. Regierungsmitglieder müssen von der Polizei abgeschirmt werden. Fragen nach Johnsons Brief lassen die unbeantwortet. Der schreibt an EU-Ratschef Donald Tusk, wenn der Backstop, die Auffanglösung für die nordirisch-irische Grenze, gestrichen werde, hätte der Austrittsvertrag doch noch eine Chance, durchs Parlament zu kommen. Tusk antwortet via Twitter. Wer den Backstop ablehne, ohne realistische Alternativen vorzuschlagen, unterstütze die Wiederherstellung einer Grenze. Und Kanzlerin Merkel lehnt Nachverhandlungen des Austrittsvertrags ab.
Wir werden natürlich über praktische Lösungen nachdenken. Und ich sage immer, wenn man diese Lösungen finden will in nächster Zeit, kann man sie auch in kurzer Zeit finden. Die Europäische Union ist dazu bereit. Aber dazu müssen wir das Austrittsabkommen nicht aufmachen. Das ist eine Frage der zukünftigen Beziehungen.
Der Backstop würde Großbritannien zunächst in einer Zollunion mit der EU halten. Erklärtes Ziel, eine harte Grenze und ein Wiederaufflammen des Nordirland-Konfliktes zu vermeiden. Aus London gibt es allerdings bisher keine Vorschläge zu Alternativen. Am frühen Abend sagt Johnson, er rechne langfristig dennoch mit einem Entgegenkommen der EU. Solange unsere Freunde in der EU denken, dass das Parlament den Brexit blockieren kann, werden sie keine Zugeständnisse machen. Wir brauchen noch ein wenig Geduld. Morgen wird Johnson zu Gesprächen mit Merkel nach Berlin reisen.
Es ist diese Natur in Island, die so faszinierend ist. Ob Nordlichter, Wasserfälle, Vulkane oder Gletscher, Island ist reich an absolut faszinierenden Naturereignissen. Doch natürlich macht die Erderwärmung auch vor Island nicht halt. So gibt es vom Gletscher Okjökull nur noch klägliche Reste. Das meiste ist einfach weggeschmolzen. 35 Meter an Eisdicke hat er in den vergangenen 130 Jahren verloren. Gestern haben hunderte Menschen von dem Gletscher Abschied genommen. Kanzlerin Merkel sagte heute in Island, dass der Preis des Nichtstuns höher sein werde als der Preis des Handelns. Mit den skandinavischen Regierungschefs sprach sie dort über Klimafragen. Christian Stichler.
Der Klimawandel hinterlässt auf Island schon heute deutliche Spuren. Die Temperaturen steigen, die Gletscher schmelzen. Was tun für mehr Klimaschutz? Das ist die zentrale Frage beim Treffen der Regierungschefs der nordischen Länder mit der Bundeskanzlerin am Nachmittag in Reykjavik. Angela Merkel mahnt.
Dass der Preis des Nichtstuns mit Sicherheit höher sein wird als der Preis des Handelns. Deshalb bereitet die deutsche Regierung auch vor, dass wir am 20. September noch rechtzeitig vor der großen UN-Versammlung, die es ja am Rande der Generalversammlung geben wird, auch unsere Maßnahmen vorstellen werden.
Island will bereits 2040 CO2-neutral sein, 10 Jahre früher als Deutschland. Schon heute produziert das Land 85% seiner Energie aus Wasserkraft und Geothermie. In Sachen Klimaschutz sieht sich der Norden Europas insgesamt als Vorreiter für den Rest der Welt. Wir erkennen die Klimakrise wirklich an, aber wir konzentrieren uns auf das Handeln, weil Taten am Ende stärker sind als Worte. Wir müssen unseren Völkern und gerade unseren Kindern und den jungen Menschen zeigen, dass wir Verantwortung übernehmen. Während sich Angela Merkel noch zum Gruppenbild gesellt, fordern Umweltverbände wie Greenpeace zu Hause in Deutschland endlich Taten von der Bundesregierung. Konkret einen raschen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas.
Seit Wochen gehen in Chinas Sonderverwaltungszone Hongkong hunderttausende Menschen auf die Straße. Sie protestieren für ihre demokratischen Rechte und gegen einen größeren Einfluss Chinas. Sehr zum Ärger Chinas, denn immer unverhohlener drohte die Regierung in Peking den Demonstranten. Zunächst hatten die Staatsmedien auf dem Festland die Kundgebungen für mehr Demokratie einfach verschwiegen. Dann brachte Peking die Demonstranten mit Terrorismus in Verbindung und zog Sicherheitskräfte in der Nähe der Metropole zusammen. Die Propagandaschlacht tobt, auch in den sozialen Medien. Twitter und Facebook teilen nun mit, Profile und Gruppen gesperrt zu haben. Die sollen mit staatlicher Unterstützung Chinas die Proteste in Hongkong untergraben, so der Vorwurf. Svea Eckert.
Massenproteste in Hongkong. Für mehr Demokratie gegen Pekings wachsenden Einfluss. Über Wochen gehen Hunderttausende auf die Straße, weitestgehend friedlich. Doch in den sozialen Netzwerken auf Twitter und Facebook zeigt sich bei bestimmten Nutzern ein ganz anderes Bild. Ihre Accounts zeigen Gewalt, Brutalität, eine Stadt im Ausnahmezustand. Facebook und Twitter haben heute mehr als 900 dieser Nutzerkonten gelöscht. Sie seien Teil staatlich gesteuerter Propaganda, ausgehend von China. Twitter und Facebook sind im Land selbst blockiert. Die Kampagne richtet sich also vor allem nach außen. Auf chinesischer Seite Unverständnis über die Löschaktion. Chinesische Medien nutzen ausländische soziale Netzwerke, um den Menschen überall auf der Welt Chinas Politik nahezubringen und Chinas Geschichte zu erzählen. Manche Accounts sind getarnt als Nachrichtenseiten, manche als vermeintlich junge Chinesinnen, die im Ausland studieren. Wir zeigen ihre inzwischen gelöschten Posts einem Medienwissenschaftler.
Es geht um die Deutungshoheit, die jetzt hier offenbar die chinesische Regierung über die Proteste behalten will und das auch versucht, bis ins letzte Detail zu verunglimpfen, zu diffamieren, diese Form des Protests, und da auch ganz klar die Oberhand über die Geschichte, die darüber erzählt wird, behalten will.
Die Accounts säen Zweifel. Was ist wahr, was ist falsch? Vor allem aber sollen sie die Wahrnehmung über das Ereignis im Nachhinein verändern.
Da war doch Gewalt. Irgendwas war. Ich habe ein zerschlagenes Fenster gesehen. Ich habe prügelnde Demonstranten gesehen. Das ist am Ende das, was verfängt und im Gedächtnis hängen bleibt.
Immer wieder werden soziale Netzwerke von unterschiedlichen Akteuren für politische Manipulationen missbraucht. Ob zum Brexit oder zur Präsidentschaftswahl. Immer wieder müssen Facebook und Twitter löschen. Auch deutsche Aufsichtsbehörden beschäftigt das. Man sei einerseits froh über die Löschaktion. Sie würden vor Desinformationen und Hassrede schützen.
Auf der anderen Seite, wir haben ja ungutes Gefühl, haben es ein privates Unternehmen entscheidet, welche Inhalte nun okay sind und welche nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, nach welchen Kriterien gelöscht wird, dass wir auch überprüfen können, ob die Löschung richtig war.
Soziale Medien, benutzt in politischen Auseinandersetzungen, um Gruppen zu vernetzen, aber auch um sie zu spalten.
Bis Samstag wird das Kölner Messegelände wieder das Mekka für Computerspiele-Fans. Mehrere Stunden Wartezeit nehmen viele von ihnen auf sich, um als erste in Deutschland die neuesten Spiele zu testen. Doch so groß die Begeisterung bei den Gamern auch ist, die deutschen Spieleentwickler, die haben Zukunftssorgen. Sie fürchten, von den großen internationalen Entwicklern abgehängt zu werden und wollen Förderung vom Staat. Im laufenden Jahr will der Bund 50 Millionen Euro für die Branche bereitstellen. Im Haushaltsentwurf für 2020 fehlt dieser Posten. Jan Koch.
Deutsche spielen so viel wie nie, aber selten Spiele made in Germany. Das Blockbuster-Game der diesjährigen Gamescom kommt aus Polen. Cyberpunk 2077. Fans warten Stunden, um sich in eine unheilvolle Zukunft katapultieren zu lassen. Auch andere Bestseller wie FIFA 2020 oder Doom Eternal werden im Ausland produziert. Made in Germany ist Die Siedler von Blue Byte. Sie gehören zwar seit 2001 zur weltweiten Marke Ubisoft, fordern aber wie die gesamte deutsche Branche politische Unterstützung.
Es werden in den nächsten Jahren in der großen Wachstumsbranche Computerspiele noch unglaublich viele Berufe entstehen weltweit. Und da sollten wir einfach dabei sein und da möchten wir dabei sein. Wir wollen wachsen als Ubisoft Bluebird in den nächsten Jahren auf 1000 Mitarbeiter. Dazu gibt es das Potenzial. Nur um das zu schaffen, brauchen wir auch diese klaren Signale, weil da sind uns andere Länder einfach weit voraus und da entstehen die Arbeitsplätze der Zukunft gerade.
Zum Beispiel Arbeitsplätze im Cloud-Gaming, der neue Trend auf der Gamescom, vorangetrieben von Microsoft oder Google. Spiele werden online gestreamt, Konsolen oder teure Gaming-PCs werden überflüssig. Auch um hierbei mithalten zu können, fordert die Branche seit Jahren Fördergelder. Nun stehen 50 Millionen Euro im Bundeshaushalt, ein Erfolg, im kommenden Haushalt davon aber keine Spur mehr. Digitalminister Scheuer, der die Gamescom eröffnete, geht auf die irritierte Branche zu.
Jetzt muss ich den Bundesfinanzminister noch motivieren, aus den Erfahrungen auch der Gamescom, dass wir auch für 2020 50 Millionen Förderung zur Verfügung gestellt bekommen. Und da vertraue ich auch auf die Parlamentarier.
Ein Versprechen, auf das die deutsche Entwicklerbranche setzt.
Es geht um Brot, Brötchen oder Gemüse. Lebensmittel, die eigentlich noch gut sind, vielleicht das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, aber geradewegs von der Ladentheke in der Mülltonne landen. Millionen von Tonnen werden so jedes Jahr in Deutschland in den Müll geworfen. In vielen Städten gibt es mittlerweile Initiativen von Menschen, die dagegen etwas tun. Sie wollen Essen retten. Ein paar Studenten in Stuttgart sind jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Sie eröffneten eigens ein Café, in dem auf der Speisekarte genau die Lebensmittel landen, die sonst von Supermärkten oder Bäckereien weggeworfen wären. Geschmackvoll präsentiert, ohne das Stigma von Abfallprodukten. SWR-Reporter Sebastian Deliger hat einen Tag lang mitgearbeitet.
Getränke ohne festen Preis, für die jeder zahlt, was er will. Und Brot, Brezel und Süßes, völlig kostenlos für die Kunden. Seit 2 Monaten gibt es das Café Raupe Immersatt im Stuttgarter Westen, in dem alles anders ist. Wie das funktionieren kann, schaue ich mir an, arbeite mit, als Helfer für einen Tag. Das Essen haben sie am Vortag bei Supermärkten und Bäckereien abgeholt, kostenlos.
Ja, so das alles wäre jetzt weggeschmissen worden, oder wie?
Genau, wenn wir nicht gekommen wären und es gerettet hätten vor der Tonne, wäre das in der Tonne gelegen.
Genau. Okay. Und jetzt bieten wir es an.
Jetzt bieten wir es an.
Also nehmt ihr aus dem Supermarkt auch Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben?
Ja, genau. Das nehmen wir auch an. Das teilen wir auch.
Alles, was noch gut ist, wird angeboten. Foodsharing nennt sich das Konzept. Das Café versteht sich nicht als Tafel für Bedürftige, sondern als eine Alternative zur Wegwerfgesellschaft.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt ja auch nicht mehr aus, als dass der Hersteller dafür Haftung und Verantwortung übernimmt. Und ab diesem Tag X im Prinzip liegt die Haftung wiederum beim Verkäufer, was wir in dem Fall sind.
Und jetzt Kaffee und Tee für meine ersten Kunden des Tages.
Sie können ja zahlen, was Sie wollen.
Ja.
Was zahlen Sie denn?
Das ist eine gute Frage.
Normalerweise.
Ich bin ja das erste Mal hier.
Ja, ist immer offen. Ja.
Also ich würde schon jetzt den Latte Macchiato ganz normal bezahlen, also Stuttgarter Preis, 3 Euro aufwärts. Und dann schauen wir mal, was es im Kühlschrank so gibt.
Und dann wird gefrühstückt, Selbstbedienung und kostenlos. Das Café läuft, viele junge Leute kommen. Ich gebe mein Bestes als Kellner. Und als Foodsharer, denn das ist mein nächster Job. Im Biomarkt um die Ecke hole ich für das Café Lebensmittel ab, die sonst weggeschmissen werden. Auch andere, die für sich selbst Essen holen wollen, machen mit.
Dann sind hier die Milchprodukte, die Milch, Mopo, etc. pp. Genau.
Wer nimmt jetzt was? Jeder? Alles ein bisschen, oder?
Genau.
Okay.
Wir teilen Joghurts, Obst und Gemüse. Für das Café mache ich 1,5 Kisten voll. Noch kurz einräumen, dann mein nächster Job. Kassieren. Ich bin gespannt zu sehen, wie viel jeder bezahlt.
Ist das eigentlich schwieriger, wenn man nicht weiß, was man bezahlen muss, oder was auszusuchen? Ist das schwieriger?
Schon, aber ich finde es ein super Konzept, weil man macht sich Gedanken, was ist mir jetzt denn wert, dieses Getränk zu trinken, oder ja.
Also ihr hättet nicht lieber feste Preise, sondern ist schon gut
ja,
so.
Ja, ist gut so.
Also mein Eindruck, alle zahlen fair. Das, was sie können und was es ihnen wert ist. Trotzdem frage ich mich immer noch, ob sich das Café wird halten können. Denn die Getränke kauft das Team ganz normal ein und führt nach Verkauf Mehrwertsteuer ab. Allein schon die Biomilch, die angeliefert wird, verschlingt viele 100 Euro. Und die Betreiber der Raupe Immersatt wissen selber noch nicht, ob es sich rechnet.
Ihr zahlt euch selber nichts aus, das heißt, ihr arbeitet umsonst.
Momentan arbeiten wir noch ehrenamtlich. Das Ziel ist aber langfristig, dass wir auch was erhalten können, entlohnt werden. Genau. Aber momentan nicht, ja.
Viel Herzblut für den Traum vom eigenen nachhaltigen Kaffee. aber auch viel Arbeit, habe ich heute selber miterlebt. Mal sehen, ob sich die Raupe Immersat langfristig halten kann. Das wird vor allem von den Kunden abhängen und was ihnen die Getränke wert sind.
Bislang war es im August ja eher kühl. Doch das könnte sich bald ändern. Corinna bringt nämlich den Sommer zurück, heißt es. Zumindest in Teilen die Aussichten.
Heute Nacht regnet es im Südosten zum Teil noch kräftig, sonst ist es meist trocken. Der Tag wird verbreitet freundlich mit häufigem Sonnenschein. Im südöstlichen Bayern ist es teilweise noch bedeckt, der Regen zieht aber ab. In Küstennähe kann es einzelne Schauer geben. An den Alpen werden 17, am Oberrhein bis zu 26 Grad erreicht. Morgen Nacht reichen die tiefsten Werte von 14 bis 5 Grad.
Und das war das Nachtmagazin für heute. Die nächste Tagesschau sehen Sie dann gegen 2:20 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht oder schlafen Sie gut.